Die drei Männer, liebe Gemeinde, so haben wir es gehört, sie brechen auf. Und dann steht am Anfang unseres Abschnitts dieses kleine Sätzlein, und Abraham ging mit ihnen. Und das ist das Entscheidende für die weitere Geschichte. Abraham ging mit. Abraham bleibt nicht sitzen. Abraham schließt sich Gott an. Und nur da, wo wir nicht sitzen bleiben, sondern mitgehen, mit unterwegs sind mit Gott, werden wir auch diesen Gott erleben. Menschen, die sitzen bleiben, erleben diesen Gott nicht. Abraham hat ihn erlebt, weil er mitging. Zachäus hat ihn erlebt, weil er aufgestanden ist. Und viele andere. Glaube heißt mit unterwegs sein und auf dem Weg Gott erleben. Aber was erlebt denn Abraham? Ein erstes: Gott macht Abraham zum Mitwisser. Gott macht Abraham zum Mitwisser. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Liebe Gemeinde, das ist ein ungeheurer Satz. Der allmächtige und ewige Gott sagt einem begrenzten und sterblichen und auch bei Abraham sündigen Menschen, was er tun will. Gott behält seine Pläne nicht für sich, sondern gibt sie weiter an Menschen. Warum? Gott hat diesen Abraham berufen und erwählt. Gott sagte zu diesem Abraham, das kommt dann in den nächsten Versen, ich will dir einen Nachkommen geben. Und diese Nachkommenschaft soll werden wie Sand am Meer. Und ich habe mit dir einen Weltplan, denn durch dich sollen alle Geschlechter gesegnet sein. Gott tritt zu dem Abraham in eine Beziehung, und zur Beziehung gehört Wissen, sonst stimmt etwas nicht. Ich kenne doch einen Menschen nur, wenn ich etwas von ihm weiß. Freundschaft heißt doch, dass man sich persönlich mitteilt. Freundschaft heißt doch nicht, dass man nur über irgendwelche neutrale Dinge sprechen, die uns im Grund nichts angehen. Und so macht es der lebendige Gott, wenn er Menschen zu sich ruft, dann teilt er sich ihnen mit. Abraham wird zu einem Mitwisser. Und wir? Könnt ihr mir vorstellen, dass jetzt manche sagen, toll, toll bei Abraham, kommt Gott vorbei im Zelt und isst mit ihm. Toll, toll bei Abraham, Gott macht ihn zum Mitwisser, schön, und ich? Wahrscheinlich haben wir alle das nicht erlebt, was Abraham erlebt hat, auch ich nicht. Und trotzdem möchte ich behaupten, wir sind Mitwisser. Wir wissen, was Gott will. Natürlich offenbart sich Gott heute in anderer Weise. Gott macht im Lauf der Zeit die, die zu ihm gehören, auf unterschiedliche Weise zu Mitwissern. Es muss nicht so sein und es wird nicht so sein, dass Gott uns im Zelt persönlich aufsucht. Und trotzdem sind wir Mitwisser. Paulus hat mehrmals gesagt, wir wissen die Geheimnisse Gottes. Gottes Plan, der uns Menschen eigentlich verborgen ist, der ist uns offenbar. Wie geschieht es bei uns? Wenn wir an Gott glauben und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann hören wir auch, das gehört ganz selbstverständlich dazu, auf das Wort der Heiligen Schrift. Und dort erfahren wir Gottes Willen. So werden wir Mitwisser. In der vergangenen Woche war das Reformationsfest.
Eine der Grundlagen der Reformation war das Sola Scriptura, allein die Schrift. So wissen wir über Gottes Willen Bescheid. Und gestern jährte sich der Todestag von Johann Albrecht Bengel zum 250. Mal. Und Bengel war Bibeltheologe. Das war sein Lebenswerk, die Heilige Schrift gründlich zu studieren und auszulegen. Und er sagte, dort entdecken wir Gottes Ökonomie, Gottes Plan mit der Menschheit von der Schöpfung durch die Geschichte bis zum Ende. So sind wir Mitwisser. Jetzt können wir sagen, aber dann wissen wir doch nicht so genau das Detail. Dann fällt es uns doch schwer, die Tagesereignisse zu deuten. Dann wissen wir doch nicht, was nach der Zeit des Kalten Krieges und der jetzt beginnenden Terrorismuswelle vielleicht die nächsten Schreckensnachrichten sind. Das ist wohl wahr. Aber indem wir Gottes Wort grundsätzlich studieren und seinen Willen dort finden, können wir auch, davon bin ich überzeugt, mit solchen Ereignissen umgehen und lernen sie doch wenigstens ein Stück weit zu deuten. Wir sind Mitwisser dessen, was Gott will.
Was will er denn?
Er will ganz schlicht glauben. Das ist Gottes großer und erklärter Wille, dass wir an ihn glauben und mit ihm leben. Und das ist in Jesus Christus sein erklärter Wille, dass er möchte, dass alle Menschen an ihn glauben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis zur Wahrheit kommen. Und das, was im alten Bund mit Israel noch teilweise begrenzt auf ein Volk angelegt, da geht plötzlich mit Jesus Christus die Tür auf zur ganzen Welt. Mache zu Jüngern alle Völker. Und angelegt ist da schon im Alten Testament mit einem Psalm wie 46, wenn Gott der Schöpfer der ganzen Erde ist und wenn er der König aller Könige ist, dann möchte er die ganze Welt gewinnen. Das ist sein Ziel. Hat man Johann Albrecht Bengel gefragt, was ihm das Wichtigste sei, dann sagte er, dass Menschen die Seligkeit finden. Ganz schlicht. Das ist vielleicht etwas altertümliche Sprache. Man muss ja nicht nur die Bibel übersetzen, man muss auch die Leute aus der Geschichte gelegentlich übersetzen. Das Wichtigste war für Bengel, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und dadurch gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Und da sagte er, das ist das Hauptziel der Heiligen Schrift. Und wenn in unserer Zeit, sagte damals Bengel, wenn in unserer Zeit in jedem Haushalt eine Heilige Schrift steht und damit jeder den Weg zum Heil durch die Schrift finden kann, sind wir letztlich selber schuldig, wenn wir ihn nicht finden und verloren gehen. Gottes Willen, Weg zur Seligkeit durch die Schrift. Und das andere, was Gott will, dass wir nach seinem Willen leben. Da sagt Gott, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, denn ich will ein großes Volk aus sie machen, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Gott will, dass wir nach seinem heiligen Wort und Willen leben. Das ist sein Wille. Und dieser Wille ist klar. Und er geht aus der Schrift klar hervor. Und deshalb war es, entschuldigen Sie, wenn ich noch einmal auf Bengel zurückkomme, deshalb war es Bengels Wille, dass wir nicht nur Schrift lesen und auslegen, sondern, da hat er ein Wort immer wieder gebraucht, dass wir sie anwenden. Der bekannteste Satz von Johann Albrecht Bengel dürfte sein, wende dich ganz dem Text zu und wende die ganze Sache auf dich an. Lebe, was du erkennst. Lebe, was du hörst. Für diesen doppelten Willen setzt sich Gott selber ein. Er hat alles dafür getan, dass wir glauben können und dass wir nach seinem Willen leben können. Deshalb hat er mit Abraham eine Geschichte begonnen gegen alle Bosheit und Sündenverfallenheit der Menschheit. Lesen Sie die ersten Kapitel der Bibel, wie da die Menschheit geschildert wird. Sündenfall, Brudermord, Sintflut, Turmbau zu Babel. Das sind richtige Schläge, die die Bosheit der Menschen zeigen. Und dann erwählt Gott diesen einen und setzt dagegen eine Heilsgeschichte, die in Jesus Christus zum Gipfel kommt. Nein, Gott hat das getan, dass Menschen glauben können und dass wir erkennen, was sein Wille ist. Aber liebe Gemeinde, neben dieser hellen Seite von Gottes Heilshandeln gibt es auch die dunkle Seite nach wie vor von menschlicher Schuld. Da bricht Gott auf und sagt, ich muss schauen, wie es da aussieht mit Sodom und Gomorra, ob die wirklich so böse sind. Ja, in dieser Geschichte gibt es das leider auch noch. Die Geschichte dieser Welt ist eine Heilsgeschichte von Seiten Gottes und gleichzeitig durchgehend eine Bosheitsgeschichte von menschlicher Seite. Unglaube und ganz praktische Gottlosigkeit finden sich allenthalben. Und liebe Gemeinde, wir müssen es so hart sagen, von Gottes Wort her, auch darauf reagiert Gott. Auch da erfahren wir Gottes Willen aus der Heiligen Schrift. Gott übersieht Sünde und Bosheit nicht auf Dauer. Gott hat viel Geduld, aber er geht nicht endlos an der Sünde der Menschen vorbei. Für Sodom und Gomorra war es Zeit geworden. Die Bibel bezeugt uns, wie Gottes Heil sucht und will für die ganze Welt. Und gleichzeitig bezeugt sie uns, wie Gott die Bosheit der Menschen immer wieder auch richtend straft. Beispiel Sodom und Gomorra. Wir können die Gerichte Gottes, die in der Weltgeschichte geschehen, nicht verrechnen. Das haben mal einige versucht. Die kamen zu Jesus und sagten, da auf den Paristen Turm gefallen waren das besondere Sünder. Dann sagte Gott, nein, die könnt ihr nicht verrechnen. Tut ihr Buße, dass euch nicht dasselbe widerfährt. Wir können nicht sagen, die Menschen in der Region Italiens, die vom Erdbeben betroffen sind, sind größere Sünder als wir hier in Württemberg, die wir in jüngster Zeit sehr verschont wurden. Von Erdbeben, von Hochwasser und so weiter. Sie sollten uns allen Zeichen sein. So viel möchte ich sagen bei aller Zurückhaltung. Ich persönlich bin überzeugt, dass Gott derzeit durch die Schöpfungskatastrophen mit uns redet. Davon bin ich persönlich überzeugt, dass Gott seiner Schöpfung erlaubt, mit uns zu reden durch Katastrophen. Das sind Gerichte in der Zeit. Und wenn ich es recht beobachte, sind wir zurzeit in einer fatalen Gefahr, dass wir durch unseren wissenschaftlich hohen Standard alles erklären können. Und die Hand dessen, die dahinter steht, nicht mehr lesen, nicht mehr sehen. Gott ruft uns. Das war das Erste, Gott macht uns zu Mitwissern. Das Zweite, da lese ich jetzt den weiteren Text.
Und Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und den Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte in Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach sieh, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, Herr, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Keine Sorge, jetzt kommt nur der Predigtschluss, keine zweite Predigt, obwohl man aus diesem Text 3 Predigten machen könnte. Aber es geht heute um diese beiden Elemente. Das erste war: Gott macht uns zu Mitwissern. Und was daraus folgt als Konsequenz: der Mitwisser darf mitreden. Das ist wieder eine Ungeheuerlichkeit. Schon, dass Gott uns zu Mitwissern macht, ist unglaublich. Aber indem wir Mitwisser sind, sind wir nicht nur informiert. Und dann heißt es ja, so ist halt. Sondern jetzt dürfen wir mitreden. Und das zeigt hier Abraham. Und christlich sagt man dazu, das ist ein Gebet. Wenn wir mit Gott reden, dann beten wir. Aus dem Mitwissen folgt das mit Gott reden. Liebe Gemeinde, so gehört Bibel lesen und Bibel hören und beten mit einem zusammen. Dass unser Beten ein mit Gott reden ist, aufgrund dessen, was wir wissen über seinen Willen. Und dann gegebenenfalls auch ein mit Gott ringen. Und da beginnt unser Abschnitt, dieser lange Abschnitt, wieder mit einem ganz kleinen Sätzlein, das so typisch ist für die Bibel, das in kleinen Dingen Großes steckt. Da heißt es ganz schlicht: Und Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Liebe Gemeinde, das ist Gebet. Da stehen wir vis-à-vis vor Gott. Da sind wir du auf du, da begegnen wir dem Lebendigen. Liebe Gemeinde, ich meine, dass es wichtig ist, dass wir uns das immer wieder klar machen. Das ist Gebet. Ich spule nicht irgendetwas ab. Ich erledige nicht einen Pflichtteil meines christlichen Lebens, sondern ich stehe im Angesicht Gottes. Es ist interessant, dass dieser Begriff vor Gott stehen im Alten Testament insbesondere verwendet wird bei den Propheten. Die Propheten standen vor Gott, um auf ihn zu hören. Und es ist interessant, dass uns die Propheten in der Bibel häufig geschildert werden, auch eben als Beter. Aus dem Wissen folgt das Beten. Das ist ein geistlicher Kreislauf. Da könnten wir jetzt die Propheten durchgehen, von Abraham über Mose, Elia, Amos, Jeremia und so weiter, bis hinein ins Neue Testament. Es bleibt auch im Neuen Testament dieser Kreislauf. Der Wisser wird zum Beter. Und so tritt Abraham vor Gott. Und er redet mit ihm. Noch ein paar Anmerkungen zu dieser Verhandlung, die ich jetzt nicht mehr ausführen kann. Es ist interessant, er betet für die Gerechten. Wenn 50 Gerechte gefunden werden, willst du dann die Stadt auch vernichten? Ist uns klar, was uns hier begegnet, warum Gott diese Welt immer noch erhält? Um seiner Gerechten willen. Um deren Willen, die zu ihm gehören. Wir werden erst in der Ewigkeit die Weltgeschichte neu schreiben und dort die Bedeutung der Gemeinde Jesu erkennen. Davon bin ich überzeugt. Und wir werden erkennen, dass sie in der Tat das Salz war, das die Welt erhalten hat, bis zum jüngsten Tag. Aber ich möchte noch weitergehen. Wenn das Ziel ist, dass Menschen zum Glauben finden, werden wir nicht nur für die Gerechten beten, sondern vor Gott auch für die Gottlosen eintreten. Und ganz konkret Anliegen benennen vor Gott, dass Menschen zum Glauben finden. Und noch einen Satz zu diesen Gerechten. Letztlich wird die Welt erhalten um des einen Gerechten willen, der sein Leben für die ganze Welt gegeben hat. Ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, obwohl Abraham mit Gott reden darf, weiß er, wer er ist. Wir dürfen Gott ins Angesicht schauen, aber wir begegnen ihm nicht auf der gleichen Höhe. Ich habe mich unterwunden, mit dir zu reden, wiewohl ich Staub bin. Das muss klar bleiben. Gott ist Gott und wir sind Menschen, vergängliche Menschen. Wir dürfen beten, aber diese letzte tiefe Ehrfurcht vor Gott wird auch zum Gebet gehören. Ein weiterer Aspekt, Sie merken, ich nenne sie nur kurz, Gebet bewegt Gott. Gebet bewegt Gott. Das ist etwas Ungeheures. Gott reagiert auf Gebet. Gott lässt sich unseren Willen nicht diktieren, aber Gott kann in seiner Freiheit auf unser Gebet eingehen und es hören und erhören und seinen Plan ändern um unsere Gebete willen. Ist ja immer wieder die Frage, ist eigentlich alles vorherbestimmt? Alles vorherbestimmt. Läuft alles nach einem festen Plan, wie es eigentlich bei der Bundesbahn sein sollte? Keine Abweichung möglich. Liebe Freunde, wenn wir das konsequent durchdenken, bräuchten wir kein Bittgebet. Dann würde Dank und Anbetung genügen. Wenn alles vorherbestimmt wäre, bräuchte es keine Fürbitte. Ist das klar? Nein, Gebet bewegt Gott. Wir sind in einer lebendigen Beziehung zu Gott und deshalb reagiert auch Gott lebendig auf das Gebet seiner Leute. Und eine letzte Anmerkung, das Gebet hat auch seine Grenze, das merken wir am Schluss. Gott lässt mit sich reden. Man müsste fast sagen, das Gebet hier ist eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir das können. Gebet als Diskussion mit Gott. Und da macht Gott lang mit. Und dann sagt er jetzt zum Schluss, ich denke jetzt. Da hat er eine Grenze, den er festsetzt wieder nach seinem Willen. Gott ist letztlich nicht beliebig und verfügbar. Und doch bewegt Gebet Gott. Ich höre auf, sonst sagen Sie, halt, Herr Schmid, wir sind heute nicht in der Bibelstunde, wir sind im Gottesdienst.
Deine Predigt sollte bekanntlich über alles gehen, nur nicht über 20 Minuten. Wir befinden uns schon in der Nachspielzeit. Um was es heute ging, ist klar. An dieser Abrahamsgeschichte, Gott macht uns zu Mitwissern. Und weil wir Mitwisser sind, dürfen wir mit ihm reden. Und das ist ein großes Geschenk. Nützen wir es. Amen.